Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist immer noch etwas surreal, was da gestern abgelaufen ist. Wir haben es ja gestern schon mal ansatzweise besprochen, aber es ist heute am Montag immer noch so, was am Sonntag sich schon so anfühlt, als sollte es nicht so sein. Die Mavs haben immer noch Luka Doncic getradet. Und nicht nur haben sie Luka Doncic getradet, sie haben dafür in ganz, ganz großen Anführungszeichen nur Anthony Davis bekommen, weil Anthony Davis kann sehr, sehr gut Basketball spielen, aber sie haben eben auch nur einen einzigen First-Rounder als Ausgleich bekommen, plus Max Christie und so, haben sie aber auch noch ein bisschen was abgegeben, aber es gibt Dinge, die tut man einfach nicht, Nico Harrison. Auch wenn man Kulturen aufbauen will. Aber er hat es trotzdem getan und das Ding ist, jetzt pass auf, es ist so historisch, dass ich jetzt nicht mal versuchen werde, jetzt hier eine riesige Spannung aufzubauen, riesig hier tralala und dann zu sagen, die Bulls haben Zach LaVine getradet. Ich tue es einfach nicht. Weil es ist einfach unfassbar. Und nachdem du ja gestern schon ordentlich Dampf abgelassen hast, Ole Freaks, wie ist es denn jetzt so am Tag danach? Langsam abgekühlt?
Nee.
Oder also, noch heißer?
Das vielleicht nicht, aber also nachdem ich mir so ein bisschen die Pressekonferenz vom Kollegen Harrison reingezogen habe und dann auch gesehen habe, dass Mavs-Fans in Dallas auf die Barrikaden gegangen sind und da irgendwie protestieren. Und offensichtlich viele Leute sehr starke Gefühle dazu haben. Sind meine Gefühle jetzt auch nicht unbedingt abgekühlt.
Nee, und also es schlug Wellen.
Ich fand die Pressekonferenz schon einfach absolut wild, muss ich sagen. Also so alles, was man vorher
Jason
so...
Jason Kidd, glaube ich, auch.
Ja, also der hatte schon tote Augen, muss man sagen. Ne? Wie er da neben ihm saß, das wirkte schon so... Ja, nee. Und also... Es waren viele krasse Aussagen dabei, fand ich. Also vieles, was man so ein bisschen auch schon in der Berichterstattung so ein bisschen gehört hatte. Er hat ja auch direkt danach irgendwie Tim McMahon schon ein Zitat gegeben, wo er sich so ein bisschen erklärt hatte und so. Aber er hat das ja dann alles nochmal sehr deutlich gesagt. So, ja, wir haben wirklich nur mit den Lakers gesprochen. Ja, wir wollten Anthony Davis. Ja, ich treffe die Entscheidung und wir haben das initiiert und überhaupt. Und ich fand das dann halt echt besonders faszinierend, als er gesagt hat, als er so nach der Langzeitperspektive gefragt wurde, weil er offensichtlich der eine, den man jetzt abgibt, 25 ist und die beiden Stars, die man jetzt hat, im März 32 beziehungsweise 33 werden. Also wahrscheinlich nicht mehr die ganze lange Überprime haben, wenn man das so formulieren möchte. Dass er halt sagt, ja, für mich ist so Zukunft sind 3 bis 4 Jahre. So, wenn wir jetzt über 10 Jahre sprechen, da bin ich eh schon begraben. Da wird man Jason und mich eh schon begraben haben. Oder wir machen das selbst. Und Kit sitzt da auch neben ihm mit seinen toten Augen.
Der ist jetzt schon begraben.
Habt ihr das abgesprochen? So, also ich meine, gerade in Dallas, gerade auch in der Zeit mit dem vorigen Besitzer namens Mark Cuban, da gab es ja durchaus eine gewisse andere Langlebigkeit. Sowohl auf der Trainerposition, als auch im Front Office, als auch auf dem Court. Und also ich meine, klar, Cuban war jetzt auch nicht allen gegenüber loyal. Der hat Steve Nash frühzeitig abgegeben. Der hat auch sonst ja wild durch die Gegend getradet. Aber sein Franchise-Player war immer da. Er hat doch vor ein paar Jahren irgendwie auch gesagt, als ihm die Mavs noch gehörten, wenn es darum geht, ob er Luca oder seine Frau verliert, dass er dann halt schwere Scheidungsgespräche führen muss oder so, weil das halt für ihn irgendwie klar Prio hat. Und die haben ja Rick Carlisle ewig da behalten. Die haben vorher auch, Don Nelson war lange da und so. Das ist halt einfach eine komplett andere Mentalität. Und also ich glaube ja nach wie vor, also ich meine, das wäre ja auch komisch, Nico Harrison hat natürlich diese Entscheidung nicht selber getroffen, aber er hat sich gestern nochmal ganz klar zu dem Gesicht dieser Entscheidung gemacht, indem er halt das so dargestellt hat. Ja, das ist, so stelle ich mir das vor. Das ist meine Aktion. Ich habe jetzt hier meine Jungs zusammen. Also er hat ja sowohl mit Kyrie als auch mit Davis aus seiner Zeit bei Nike schon Verbindungen. Und das ist jetzt halt einfach sein Ding. Und dann, ich meine, aus den Sachen, die er dann über Kultur und so sagt, da kann man natürlich rauslesen, wie scheiße er Luka Doncic als Typen findet. Das ist sicherlich auch nicht nur bei ihm so. Aber ich fand's schon krass. Bin sehr gespannt, wie die nächsten Jahre da laufen und wie diese Entscheidung von ihm altern wird. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. So, Tim Bontemps von ESPN hat das als the biggest short in NBA history bezeichnet, also weil die Mavs halt im Prinzip Luka Doncic shorten und sagen, der wird nicht besser, als er gerade ist, der wird wahrscheinlich sogar eher schlechter. Ich finde es ziemlich gut, veranschaulicht. Mhm. Und ich bin echt sehr gespannt, wie diese ganze Nummer ausgehen wird. Aber für den Moment denke ich immer noch, selbst wenn man davon überzeugt ist, der wird nicht so gut, wie alle sagen, was ja sein kann. Ne? Ich meine, die kennen ihn hinter den Kulissen besser als wir alle. Ja. Und wir alle haben auch schon on-court Sachen von ihm gesehen, die destruktiv waren, die scheiße für sein Team und für ihn waren. Also das will ich ja alles gar nicht irgendwie kleinreden. Aber ich denke, was man halt nach wie vor einfach ganz hart kritisieren muss, ist der Prozess, der zu diesem Trade geführt hat, weil sie haben ihn vielleicht so gesehen. Alle anderen in der Liga haben den nicht so gesehen. Oder also zumindest die ganz große Mehrheit hätte den verdammt gerne gehabt. Und dann nur mit einem Team zu reden, einen Spieler zu identifizieren und ein Angebot zu akzeptieren, was nicht das absolute Maximum ist, was dieses andere Team hätte anbieten können, das ist meiner Meinung nach einfach schlechter, also ein ganz schlechter Job, der da gemacht wurde. Die große Entscheidung dahinter, das ist noch ein ganz anderes Thema. Ich finde die auch falsch, aber das ist ein anderes Thema. Aber so einfach wie man sich bei diesem Trade einfach nur mechanisch verhalten hat, das ist einfach nicht gut gewesen.
Das ist der Punkt irgendwie, finde ich auch. Also mein wie du sagst, man kann zu dem Schluss kommen, dass Luka Doncic aufgrund seines Lebenswandels, aufgrund seiner körperlichen Verfassung vielleicht diesen Peak nie erreichen wird, den man ihm von dem man hofft, dass er ihn irgendwann erreicht, dass er irgendwann an seine Grenzen stoßen wird, dass er vielleicht auch nicht so eine lange Karriere haben wird. Und gerade wenn man ihn näher kennt wie die Mavs und kann dann sagen, okay, keine Ahnung, je älter er wird, desto öfter ist er vielleicht noch verletzt, wenn sich da nichts groß ändert. Wie du auch sagst, er wird vielleicht nicht mehr besser, als er jetzt ist. Das sind alles Dinge, Schlüsse, zu denen man irgendwie kommen kann. Und ich würde jetzt auch nicht zwingend dazu kommen. Also ich sehr ist es auch anders als die Mehrheit, oder nicht anders, sondern sehr so wie die Mehrheit. Aber wie du sagst, dann halt bei den Lakers anzurufen, oder über einen langen Zeitraum mit den Lakers zu sprechen. Sie haben ja, hat ja Harrison auch gesagt in der Pressekonferenz, es war ja ein Prozess über mehrere Wochen oder halt ongoing talk sozusagen. Wo es dann irgendwann darum ging, machen wir das? Und er so, okay. Hm. Und
was meinst du, wie schwer das dem Pelikan gehalten ist, gefallen ist, das geheim zu halten?
Wenn er es denn geheim gehalten hat. Aber
es ist ja nicht durchgesickert, das meine ich.
Ja.
In Los Angeles spricht man eigentlich sehr gerne mit den Medien.
Ich glaube, Leute, die den Pelikan gesehen haben in den letzten Wochen, werden sich wahrscheinlich gefragt, warum der die ganze Zeit dieses breite Grinsen im
Gesicht hat. Warum hat er immer diese Erektion? Was ist denn mit dem?
Ich habe versucht, jugendfrei zu formulieren.
Ich doch auch. Das ist ein medizinischer Begriff, glaube ich.
Das stimmt. Da hast du recht. Und wir sind bekannt für unsere medizinische Tiefe, die wir an den Tag legen. Aber also das ist irgendwie, ja, dann eben dieses eine Team anzurufen. Und man kann sogar ja Anthony Davis als den identifizieren, den man gern hätte. Das ist ja auch okay. Gleichzeitig ist es halt cool, wenn man dann zu den Lakers sagen kann, so sagen, pass mal auf, also wir haben jetzt nur ein Beispiel. Mit Milwaukee telefoniert. Giannis wäre theoretisch auch auf dem Tisch. Weißt du? Nicht, dass das passieren würde. Aber einfach zu sagen, wir haben dann noch jemand anderen. Also
Sie haben mindestens ein anderes Team kontaktiert. Vielleicht waren das ja sogar die Bucks. Und vielleicht haben sie gesagt, nein, hätte ich an ihrer Stelle nicht gemacht, weil Luca jünger ist, aber egal, anderes Thema.
Aber dann zu sagen, wir haben da dieses oder jenes, pack doch nochmal den Reese mit drauf. Oder also zwei Picks, First Runner sollten das mindestens sein, eigentlich sogar noch mehr. Das wäre halt
so ein bisschen, könnt ihr uns noch was schwappen?
Ja, das wäre so ein bisschen der Move gewesen in meinen Augen. Und dass sie das halt nicht gemacht haben, dass sie das jetzt auch irgendwie so klar sagt. Wie gesagt, ich meine, es wird seit gestern wird's rauf und runter gesprochen. Wir haben halt hier irgendwie einen, und wir haben es ja gestern bei Patreon auch schon besprochen, wir haben halt hier einen Top 4 bis Top 5 Spieler, der vor ein paar Monaten sein Team in die Finals geführt hat, bei dem man auch irgendwie noch sieht, dass da noch mehr gehen kann. Auch während dieses Finals Runs war ja nicht alles perfekt. Natürlich kann man die Frage stellen, ob dieser Knoten irgendwann platzt. Aber dann gar nicht zu versuchen, da das Maximum Gefühl drauf, also beziehungsweise dann für sich vielleicht auch zu sagen, dass Davis das Maximum ist. Es heißt ja quasi im Endeffekt, dass die Mavs Davis auf einem ähnlichen Level wie Luka Doncic sehen.
Circa,
auf irgendeine Art. Also rein spielerisch. Stand jetzt. Das Ding ist halt, selbst in 3-4 Jahren, also sag mal, wenn er sagt, das ist die Zukunft, an die er denkt, also selbst in 4 Jahren, ist Davis dann Mitte 30. Wie sieht Davis?
Ja, 36 ist er in 4 Jahren.
Ist er noch halbwegs Mitte, oder?
Ja, ja, stimmt. Also in NBA-Terms und bei Big, ja. Bigs, die ist, halt sehr athletisch sind, da denke ich.
Er ist in der falschen Hälfte der 30, aber, sagen wir es mal so.
Was dann, also faktisch ist es natürlich Mitte 30, also
stimmt. Ja, er ist, aber er ist auf der falschen Seite der 30 schon. Und dann, selbst da, ich will jetzt nicht seine Karriere kurz reden, aber wie du gerade auch gesagt hast, also da ist nicht gesagt, dass Davis dann noch liefert. Also, oder man weiß nicht, wie Davis dann noch liefert mit dieser ganzen verletzten Historie. Klar kannst du die Frage bei Luca auch stellen, aber ja, Luca ist halt Mitte 20, ist halt 10 Jahre jünger. Da hast du schon noch mal mehr Möglichkeiten, auch mittelfristig. Und deswegen.
Also, nur ganz kurz, 6 Jahre jünger ist er.
Entschuldigung, Davis. Ich habe Davis gerade schon Mitte 30, weil ich hatte Davis schon bei 36.
Das ist natürlich auch ein Gedankenspiel, was man so machen kann.
Also in 4 Jahren.
Ja. Das ist so ein bisschen der Stolper. Ne?
Ja, genau. Sie steigen quasi in den Doncic ein. 10 Minuten. Ein Viertel. Gut. Überlegen Sie, ein Viertel, 10 Minuten, keine 12.
Ja. Absolut.
Genau, deswegen, ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, wie du auch sagst, dass der Prozess so war, wie er war. Weil wir haben ja gestern noch drüber spekuliert. Jetzt wissen wir es, dass es mehr oder weniger so war, also weil Harrison das so kommuniziert hat. Und das ist irgendwie, ne?
Ja. Kann man, also ich glaube, das fasst das den Trade perfekt zusammen. Das ist irgendwie, ne?
In ein paar Monaten sind wir schlauer. Die Mavs wollen irgendwie die Meisterschaft gewinnen, sie rechnen sich Chancen aus. Oder bessere Chancen jetzt aus.
Dann lass uns doch mal kurz einfach darüber reden, wie wir die jetzt sportlich einschätzen. Weil, also wir waren ja gestern schon, sag ich mal, auch ein bisschen aus dem Bauch heraus am Rumpöbeln, ich zumindest. also was ich stehe dazu, ne?
Ja.
Das will ich damit nicht sagen, nur kann ja mal ganz, ganz simpel die Frage vielleicht so formulieren. Glaubst du, dass das stimmen kann, dass sie gerade jetzt in Bezug auf diese Saison und dann wahrscheinlich auf die nächsten 1 oder 2 Jahre noch oder wie Nico Harrison sagt, die Zukunft 3 bis 4 Jahre, dass sie in der Phase jetzt eine bessere Chance haben, einen Titel zu holen, als wenn sie das Team einfach beibehalten hätten. Kannst du damit was anfangen? Wie siehst du den Kader jetzt so?
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Es ist ja auch eine große Argumentationslinie, hatte Harrison auch, gab es ja auch dieses Zitat von McMahon, glaube ich, dass du angesprochen hast, wo er sagt, halt, Defense wins Championships und so. Defensiv kann ich mir das jetzt schon sehr, sehr gut vorstellen. Allein wenn du überlegst, da sind halt Washington, Lively, wenn er wieder fit ist, und Davis, wenn er wieder fit ist. Das sind natürlich auch alles große Events, wenn es in Richtung Playoffs geht. Und ich glaube, das sieht defensiv schon sehr, sehr gut aus. Du hast ja noch Quentin Grimes dazu, du hast noch Najee Marshall dazu. Also ich glaube, Dallas kann diverse Teams. Ich glaube, es wird nicht angenehm, gegen Dallas zu spielen. Gerade in den Playoffs. Gerade wenn es mehr in Halfcourt geht, wenn das Spiel langsamer wird, wenn auch Jason Kidd, der ja eigentlich ein guter Defensivcoach ist, ein bisschen schemen kann dann für die gegnerischen Teams. Ich glaube, das wird schon eklig. Ich bin und dann umgekehrt. Wir sind so bei einer Balancefrage. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es jetzt irgendwie eine angenehmere Balance ist aus Offense-Defense, weil du halt nicht zwei sehr, sehr dominante Offensivspieler hast, von denen einer zumindest intensiver verteidigt, also mit Kyrie, der aber jetzt halt sich schwer tut, ein richtiger Plus-Verteidiger zu sein, der sich deutlich gesteigert hat über die letzten Jahre, plus halt Doncic, den du schon eher verstecken musst. Plus dann noch Klay Thompson, der halt auch nicht mehr an die Jahre anknüpfen kann in Golden State. Ich glaube, man kann sich vielleicht sagen, okay, wir haben da jetzt eine bessere Balance. Ich bin halt, und das haben wir ja gestern auch gesagt, ich bin halt offensiv einfach gespannt. Wir haben da zwei Spieler jetzt, die Offense tragen sollen, also Kyrie und Davis, die eigentlich in meinen Augen in der Vergangenheit am besten funktioniert haben, wenn sie die Offense nicht zwingend alleine tragen mussten. Und sie müssen es ja jetzt nicht. Also sie haben sich ja gegenseitig. Vielleicht kann das auch sehr gut funktionieren. Aber es ist, wenn du gesagt, okay, es war schon gut, dass Kyrie Luca hatte an seiner Seite, der die Offense geschmissen hat. Im Prinzip muss Kyrie jetzt die Offense schmeißen. Mehr oder weniger. Weil Davis darauf angewiesen ist, dass ihm jemand zuarbeitet. Und ich weiß halt nicht, ob das ist komisch zu formulieren, weil Kyrie einer der besten Offensivspieler ist. Aber es ist halt, ich glaube, er ist halt, auch gestern haben wir gesagt, besser als Second Banana. Und jetzt haben wir eigentlich, und Davis eigentlich auch. Und jetzt haben wir zwei, so war es zumindest in meinen Augen in der Vergangenheit. Und jetzt haben wir halt zwei, die dann sich ab, vielleicht funktioniert es auch, wenn sie sich abwechseln. Weißt du, wenn sie so quasi zwei Second Bananas gibt, ergibt auch Plus sozusagen. Aber ich bin da gespannt, ob das so gut funktionieren kann oder ob da eben umgekehrt, wenn wir sagen, Teams stellen sich darauf ein, gegnerische Coaches schemen, du triffst dann irgendwann auf OKC zum Beispiel, auf die du ja wahrscheinlich zwangsläufig treffen wirst, irgendwann, wenn du Richtung Finals wirst. Die Dallas Offense noch mehr wehtun können. Und OKC hat dann gleichzeitig halt, also, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Chancen viel, viel größer sind. Ich glaube eigentlich nicht.
Ich glaube, sie sind signifikant kleiner. Einfach aus dem Grund, weil Dallas über die letzten Jahre eigentlich, also bei zwei Playoff-Runs gezeigt hat, dass die Defense auf ein ganz gutes Level kommen kann. Abgesehen davon, die waren diese Saison, glaube ich, auf Platz 11 beim Defensiv-Rating bisher. Also ich meine, gestern haben sie mit über 40 verloren, deswegen jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber ja. Davor, sie waren da nicht überragend, aber sie haben über die letzten Jahre eigentlich mehrfach gezeigt, wenn es drauf ankommt, dann können sie einen Gang hochschalten. Und klar, Doncic sah dann gegen Boston scheiße aus. Das muss man schon sagen. Also das war eine defensiv sehr schlechte Serie von ihm. Sie sind aber auch in die Finals gekommen. Das darf man nicht vergessen.
Ja, genau. Und, absolut.
Es gibt da zumindest die Hoffnung, dass es da auch eine Lernkurve gibt. Also in dieser Saison. Es gab ja nur eine relativ kurze Zeit, wo er wirklich fit war, weil er so ein bisschen out of shape ja in die Saison gekommen ist, langsam gestartet ist, dann erstmal eine Pause hatte und dann wieder kam und dann war er eigentlich gut und hatte, finde ich, auch defensiv ganz gute Tendenzen gezeigt. Und da hatte ich das Gefühl, gib den Mavs ein kleines bisschen Zeit zusammen, lass ihn ein bisschen gesund sein, dann ist das zweitbeste Team im Westen. Und dann ist das immer noch eine richtig große Gefahr für OKC. Zumal, man weiß nicht so richtig warum, oder ich weiß es zumindest nicht, aber dieses Matchup liegt OKC nicht wirklich. Also wegen der Physis, aber Dallas hat sie letzte Saison eliminiert in den Playoffs, in einer knappen Serie, hat diese Saison 3 von 4 Spielen gegen OKC gewonnen. Übrigens jeweils ohne Luka, finde ich auch ganz interessant, aber OKC dafür auch immer ohne Center. Deswegen sollte man das sowieso nicht zu hoch gewichten, aber da entstand ja schon so eine gewisse Rivalität. Und das war also das auch nur deshalb, weil OKC dieses Team halt wirklich ernst nehmen musste. Und jetzt hat dieses Team halt seine Identität verändert. Und ich denke, also bei Kyrie und Davis, ich finde, beide sind super additive Offensivspieler. Aber sie sind eigentlich halt, also wie du es gesagt hast, sie sind so Typ sehr, sehr gute Second Banana oder tolle Zuarbeiter. Kyrie, eine seiner großen Stärken ist auch das Off-Ball-Game, weil er halt so ein guter Shooter ist. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass er jetzt eigentlich zu sehr On-Ball sein muss, weil die Mavs einfach nicht so viele Ballhändler im Team haben. Also wenn man jetzt beispielsweise ein Lineup hat mit ihm und Clay sollte nie dribbeln, PJ Washington, Davis und einem Center, was er jetzt erstmal Gafford sein muss, weil Lively ist noch eine ganze Weile verletzt. Das weiß niemand, ob der überhaupt in der Regular Season noch spielen wird. Das darf man nicht vergessen. Aber da hast du halt ultra wenig Ballhandling. Du kannst dann vielleicht sagen, so, wir versuchen jetzt Davis mehr wie Domantas Sabonis einzusetzen, womit die Lakers in dieser Saison auch schon rumprobiert haben. Aber da hast du, also, das ist dann halt auch immer wieder ein bisschen die Frage. Nimmt er dann nicht zum Beispiel die eine Sache, die Gafford offensiv gut macht, abrollen oder Dinge reindrücken und dann vielleicht noch Offensiv-Rebounds holen oder so, ist er dem damit dann nicht irgendwie im Weg? Also, und vor allem ist es eine Umstellung von dem Stil, den Dallas bisher gespielt hat. Deswegen kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das innerhalb jetzt von einer halben Saison, dass die das so schnell und so auf einem hohen Level einstudieren, dass das dann in den Playoffs hilft. Und abgesehen davon, ich glaube, diese ganzen Systemgeschichten, die sind halt, also die sind alle cool, aber in den Playoffs brauchst du halt auch Leute, die sagen, System, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ich bin Luca, ich nehme jetzt einfach 12 Stepback-Dreier und die treffe ich auch. Und dann, und wenn ihr euch darauf einstellt und mir 3 Leute da an der Mittellinie schon zuschickt, dann treffe ich immer die richtige Entscheidung und spiele den Pass so schnell, so schnell könnt ihr gar nicht denken und dann haben wir einen freien Dank. Dieses besondere Element offensiv, das hat weder Kyrie noch Davis, meiner Meinung nach.
Es ist, keiner der beiden hat bis jetzt gezeigt, dass er in den Playoffs eine Defense komplett manipulieren kann und das Spiel komplett orchestrieren kann.
Genau, das haben in den tiefen Playoff-Runs, die beide hingelegt haben, haben das andere für sie gemacht.
Genau. Und
aber jetzt, ich meine, das Gute ist, sie sind ja erst Anfang 20, das kann ja alles noch werden.
Genau.
Sie sind Anfang 30.
Ja, eben. Also, und genau, das ist so ein bisschen, sie haben es, man hat die beiden noch nie zusammen gesehen. Das ist das, wo man sagen kann, okay, vielleicht entstehen da Dinge, mit denen wir jetzt nicht rechnen. Vielleicht haben auch die Mavs da Ideen, mit denen wir jetzt nicht rechnen, die dann funktionieren. Als Spieler mehr oder weniger, also klar, spielen sie ja beide für sich eine sehr, sehr gute Saison. Auch eine Saison, die man jetzt vielleicht gar nicht mal so unbedingt so erwartet hatte in dem Umfang. Gleichzeitig mit Anfang 30, also man kennt die Spieler mehr oder weniger. Das heißt nicht, dass sie sich nicht noch was aneignen können. Aber es ist, wie du jetzt, also ich glaube auch so dieses Ding jetzt, das Playoff-Spiel ist mein Spiel und ich habe da mein eigenes Tempo und alle folgen diesem Tempo. Das haben wir bis jetzt nicht gesehen und die Wahrscheinlichkeit, sagen wir es mal so, dass wir das jetzt sehen, ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Und dann ist die Frage, wie es funktioniert. Und die Ballhändler-Geschichte ist halt schon ein Ding bei Dallas. Also du hast vielleicht noch Dinwiddie, oder was heißt vielleicht, du hast noch Dinwiddie?
Ja.
Der manchmal.
Grimes kannst du ein bisschen den Ball geben.
Ja.
Musst jetzt auch nicht unbedingt die ganze Zeit machen.
Genau.
Dante Exum, wie ist eigentlich dessen Status? Er hat jetzt irgendwie einmal gespielt, ne? Aber.
Oh ja, aber es.
Oder hat er sich dann direkt wieder verletzt? Ich hab's gerade gar nicht genau im Kopf, aber er hat auf jeden Fall die Saison erst ein Spiel gemacht.
Ja. Ah,
nee, okay, es war vorletzte. Oder stand er gestern auch im Kopf? Warte mal, wir machen hier
live. Wir müssen das mal ganz kurz prüfen mit Dante Exum.
Gestern hat er nicht gespielt. Okay, ja. Dann hat er bisher 3 Minuten in dieser Saison gespielt.
Sind alles Möglichkeiten.
Ich bin überhaupt nicht 14, es tut mir leid. Ich kann heute er hat 3 Punkte erzielt in dieser
Saison. 3 Punkte in 14 Minuten.
Ich kann das Internet nicht lesen.
Auf jeden Fall, es muss halt schon, es gibt halt schon Fragezeichen und dafür, dass es so viel Fragezeichen gibt, ist die Größe des Trades auch ein großes Fragezeichen. Also ich würde mir, wenn ich so ein Ding einfädel, schon etwas mehr Sicherheit wünschen. Vielleicht hat Harrison diese Sicherheit, ich weiß es nicht. Aber jetzt für mich ist es halt nicht so klar, dass ich sage so, uff, Dallas, okay, sorry, okay, see, das war's jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass es eklig wird. Vielleicht sehe ich es auch ein bisschen positiver mit allen, aber diese Ballhändler-Geschichte ist auf jeden Fall eine Geschichte. Dazu hast du, Shooting ist halt auch so eine Sache. Ich meine, Washington trifft, glaube ich, 38% dieses Jahr bis jetzt.
Ja.
Aber er ist jetzt natürlich, also Washington, es kann auch mal sein, dass es halt so zu 100% darauf zu verlassen, dass er jetzt dein Floor-Spacer ist und dass die Defense vor allem ihn halt auch permanent respektieren muss, ist halt so eine Frage. Gegen Minnesota hat es sehr, sehr gut funktioniert in den Playoffs letztes Jahr.
Ja, war Minnesota, oder? Also ich erinnere mich daran, dass er über die ersten Spiele gegen OKC war er komplett unconscious. Die haben ihn nicht verteidigt und er hat da
genau.
alles getroffen.
Entschuldigung,
sowas. Und dann ist er irgendwann abgekühlt und dann ist aber Derrick Jones heiß gelaufen und deswegen sind sie dann durchgekommen.
Ja, sowas.
Für mich sind, also die Mavs haben für mich genau 2 Shooter, vor denen Teams in den Playoffs richtig Angst haben werden. Und das sind Kyrie und Clay.
Ja.
Ja. Und PJ Washington ist so, zeig's uns erstmal. Und Quentin Grimes ist auch, zeigt es uns erstmal, Najee Marshall, die sind eigentlich alle mehr oder weniger, zeigt es uns erstmal. Kann mal gut gehen, aber verlässliches Spacing würde ich da jetzt auch nicht rauslesen, zumal wenn sie, ich gehe mal davon aus, dass sie mit einem gigantischen Frontcourt spielen wollen, also
das ist
Center halt. Plus Davis, weil Davis will ja unbedingt immer mit Center zusammen spielen. Und PJ, was ja defensiv auch ganz geil klingt, also auf jeden Fall und super athletisch ist und so, aber die haben offensiv, fürchte ich zumindest, dann halt auch einige der gleichen Wirkungsbereiche und einige der gleichen Schwächen, weil Davis einfach auch seit der Bubble einer der schlechtesten Volume-Jump-Shooter der NBA ist, muss man einfach sagen. Also.
Ja. Es ist...
Also ich habe offensiv einfach wirklich relativ große Zweifel, dass das gut genug funktioniert. Mhm. Und also ich finde auch, also klar, Defense wins Championships, das ist alles korrekt, aber offensive Star Power gewinnt halt auch Championships. Und also Unmöglichkeit in den Playoffs, also das halt auch. Jemand, der individuell so gut ist, dass halt egal wie viele verschiedene Konzepte eine gute Verteidigung gegen den ausprobiert, er halt trotzdem irgendwie Wege findet, das gewinnt auch Meisterschaften. Also auf jeden Fall. Und also für mich ist es so, die Mavs haben hier, die tun so, als hätten sie einen Win-Now-Trade gemacht, der ihre Chance im Hier und Jetzt aber meiner Meinung nach nicht verbessert und langfristig halt irgendwie schon gar nicht.
Ja.
Einfach wegen des Alters der involvierten Personen. Und das finde ich daran einfach ganz komisch.
Irgendwie wäre doch dann, also mal ab, für mein Empfinden mal abgesehen, wenn wir mal so dieses Persönliche wegtun und klar, dass die Kultur, die Nico Harrison ja auch in dieser Pressekonferenz angesprochen hat, die sie aufbauen wollen, und einige Spieler prägen sie und andere geben was dazu, und die, die sie jetzt geholt haben, die geben da was dazu. Und, ne? Irgendwie Doncic dann scheinbar halt nicht, aber wenn wir das mal außen vor lassen, also ist es dann nicht irgendwie eher der Move, wenn du sagst, wir sind so ein bisschen in der Sackgasse, dass du halt dann versuchst, Kyrie zu traden, der halt momentan vielleicht auf einem Hoch ist, weil er halt A, sich irgendwie so, weil es ruhig um ihn ist, und B, halt er auf dem Feld richtig gut ist? Oder ist der Move, also im Endeffekt meiner Meinung nach, ist der Move einfach erstmal gar nichts zu machen?
Ja, ich hätte auch,
also einfach mal,
ich finde, sie hatten überhaupt keine Not, was zu verändern.
Also einfach, wie du sagst, sie waren ja,
wie gesagt, gut, ich hielt sie gesund waren. Für das zweitbeste Team im Westen.
Und jetzt irgendwie, ich finde ja, dieser Part in der Pressekonferenz, in der Harrison sagt, dass halt das Kid nicht involviert war und erst hier 11th Hour irgendwie davon mitbekommen hat, aber dass sie sich halt so gut kennen und dass sie genau wissen, wer was will und sie sprechen über Archetypes und von Spielern und deshalb wäre das irgendwie gar kein Problem. Wie kannst du deinem Coach seinen verdammten Franchise-Player nehmen und ihm erst kurz vor Ende des, also vor Abschluss des Deals sagen, pass mal auf, ab morgen ist alles anders.
Den Kleber habe ich auch noch abgegeben.
Ja. Also, das ist ja, ein Coach, der muss ja irgendwie, der muss ja damit arbeiten. Und Jason Kidds Arbeit fußte in den vergangenen Jahren auf Luka Doncic. Und Luka Doncic ist eine eigene Art des Basketballs. Und jetzt soll er halt so on the fly dann, okay, ist jetzt alles anders. Ich weiß nicht, wie weit, was sie halt schon vorher gesprochen hatten über Doncic, ob Kidd auch keinen Bock mehr hat oder was auch immer, ob sie ihn auch genervt hat, dass er nie zurückrennt. Hat er auch schon mal kritisiert öffentlich. Aber einfach, also da, ich verstehe das schon, tight circle und sowas, aber ich meine, viel tighter kann der Circle jetzt auch nicht sein als President of Basketball Operations und Coach. Also der Coach ist derjenige, der damit arbeiten muss. Sollte man meinen. Und dann, also Kidd sitzt halt irgendwie daneben, guckt so vor sich hin, ich dachte, also das gibt's ja nicht. Also du musst doch irgendwie, da muss man doch irgendwie eine Konversation, also wenn du sagst, oh, Blake Lively, ach, da war es, Blake Lively.
Das ist im Moment aber auch ein schwieriger Name. Ne?
Ja, es ist, ja. Derek Lively. Wir haben irgendwie eine Möglichkeit, da noch irgendwas zu machen. So, da kam jetzt jemand um die Ecke, hier, der Deal ist fast durch. Aber doch nicht beim Fundament deines Teams, und du redest kurz vor Schluss und dann ja auch das Ding, wir mussten den Kreis so eng wie möglich halten. Das ist was, weiß nicht, ob ich jetzt mich zu weit aus dem Fenster lehne, was Interpretation angeht, aber das ist ja auch irgendwie das Vertrauensverhältnis. Also was denkt denn Kidd, dass man ihm, also weißt du, wie ich meine? Wenn da sein GM ihm nicht zutraut, mit ihm einen Deal von so einer Größe zu besprechen, bevor er kurz vor Abschluss steht.
Das ist ein komisches Zeichen. Und die Mavs waren auch noch nie für ihre gute Kultur bekannt, aber trotzdem ist das einfach
Findest ein du?
Komisches Zeichen.
Ja.
Aber der Tight Circle ist dann am Ende Harrison und sein Chef wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Ja,
der und seine Nasenspitze.
Der ja auch erstmal gelacht hat, ihn anscheinend erstmal ausgelacht hat, was ja Harrison gesagt hat.
Ist es so?
Ja, also hier, er hätte, als es ihm formuliert, also als es ihm gesagt hat, hätte er tatsächlich erstmal gelacht. Der Besitzer. Okay. Ja.
Interessant, ja. Also klingt gut.
Ja.
Good job, Mavs. Aber also für mich sind sie jetzt, mal gucken, ob sich jetzt irgendwie im Laufe der Woche noch was tut, aber ich würde jetzt zumindest nicht davon ausgehen, dass das in dieser Saison ein ganz, ganz gefährlicher Contender auf einmal wird, zumal sie im Moment halt auf Platz 9 im Westen stehen und dass, wenn sie jetzt noch einen kleinen Run hinlegen, höchstwahrscheinlich halt in jeder Serie nicht den Heimvorteil hätten. Also es ist ja durchaus möglich, dass sich die Lakers und Mavs im Play-In begegnen.
Ja.
Weißt du, wie ich es dann lieber auf meiner Seite hätte?
ich möchte A, Luca mic'd up haben für dieses Spiel.
Unbedingt.
Definitiv. Und generell bin ich sehr gespannt, was das
ist. Ich will dann auch Jason Kidd mic'd up haben.
Ja.
Ihr Nico Harrison beleidigt.
Ich will Jason Kidd cam haben. So, während des Spiels.
Hättest du mich mal vorher gefragt. Du Arsch, was ist das?
Oi. Unfassbar. Unfassbar. Und ich meine, Davis ist ja nicht mal fit. Also,
ja.
Das Spiel ist jetzt nicht so, der kommt jetzt rein, Luca war verletzt und Davis kommt jetzt rein und jetzt wird irgendwie alles besser, sondern muss ja auch erstmal warten.
Genau, und also auch bei Davis muss man ja einfach sagen, letzte Saison war er sehr fit, ne? Also hat über 70 Spiele gemacht. Davor hat er das zuletzt 2017/18 geschafft, dass er so viele Spiele in einer Saison mal absolviert. Und der hat halt, so stark er ist, gerade auch irgendwie in den Playoffs, wo er nach wie vor wahrscheinlich mit der wertvollste Verteidiger ist, den man haben kann, der hat halt einfach in der Regel schon seine Probleme. Und da dann drauf zu wetten, dass das bei dem dann bald 32-jährigen Big Man, der von seiner Athletik lebt, über die nächsten Jahre besser aussieht als bei dem konditionell nicht wahnsinnig begabten 25-Jährigen, der aber vielleicht auch anfangen könnte, Bier und Cevapcici wegzulassen von Zeit zu Zeit. Also der eigentlich leichter was ändern könnte an der Situation und der in den letzten Jahren trotzdem noch mehr zur Verfügung stand und jetzt schon mehr All-NBA-Teams, also All-NBA-First-Teams erreicht hat als Kyrie und Davis zusammen in den 6,5 Jahren, die er in der Liga ist. Das finde ich halt einfach eine interessante Wette. Wie gesagt, da wird ja auch persönliche Abneigung damit eine Rolle spielen. Und vielleicht hat sich Luca innerhalb der Franchise auch einfach wie das größte Arschloch von allen verhalten.
Ja, das wissen wir alles nicht. Ja.
Wir können einfach nur sagen, der Prozess ist einfach bescheuert. Aber das haben wir jetzt. Wie gesagt, für mich ist OKC eigentlich tatsächlich auch einer der Gewinner dieser ganzen Geschichte. Weil, glaube ich, ihr potenziell gefährlichster Gegner in dieser Saison, abgesehen von Denver jetzt, ihnen eigentlich wegbricht. Natürlich können die sich auch neu erfinden und dann richtig gut sein, aber so schnell, so gut, weiß ich nicht, rechne ich nicht mit.
Ich rechne auch nicht zwingend mit, aber ich bin trotzdem gespannt, zu sehen, was sich da entwickeln kann. Ich meine, Davis hat ja anscheinend auch Bock, er hat ja auch sogar seinen Trade-Kicker, auf den hat er verzichtet. Also bekommt jetzt quasi nicht mehr Geld durch den Trade. Und für ihn ist es natürlich, ich meine ganz ehrlich, die Lakers sahen zwar gut aus, aber sie waren schon auch so ein bisschen in der Sackgasse. Also es war jetzt nicht klar, wie sie jetzt Meister werden sollen oder wie sie wirklich um den Championship mitspielen sollen. Dallas ist jetzt einfach mal eine andere Situation. Dallas ist als Team, glaube ich, jetzt ein bisschen runder, als es die Lakers waren, Playmaker, Ballhandling. Aber so, er hat jetzt nochmal eine Möglichkeit, in einer anderen Situation vielleicht nochmal mehr rauszuholen oder halt nochmal mehr, um mehr zu spielen. Möglicherweise. Also, je nachdem, wie es ist, meine Gesundheit ist immer eine Frage. Das hat er natürlich nur bedingt im Griff. Aber, ja, vielleicht wären sie richtig gut. Das ist ja überhaupt nicht das Ding. Ich glaube auch eher nicht dran, aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen. Aber das ist ja zu wenig für das, was zurückkam.
Sie einfach ihr Fenster verkürzt haben.
Ja, sie haben ihr Fenster verkürzt und ja, vielleicht sind wir richtig gut. Also sie denken ja, sie sind auf jeden Fall richtig gut. Das denken ja sie. Also wir dürfen ja nicht davon ausgehen, also unsere Gedanken dazu als Basis des Trades zu nehmen, wäre der Fehler, weil Nico Harrison denkt ja anders. Aber ich tue mich echt schwer. Also das ist die Lakers umgekehrt, ne? Haben wir wieder ein Geschenk bekommen. Genau 17 Jahre nach Pau Gasol.
Das ist die lustigste Geschichte eigentlich, tatsächlich, ja.
Auf den Tag genau, 17 Jahre danach, damals kleines Geschenk aus Memphis, jetzt vielleicht kleines Geschenk aus Dallas. Ist schon.
Und ist Leute schon schließen Wetten darauf ab, dass sie diese Saison Meister werden.
Das glaube ich jetzt nicht.
Nee, ich auch nicht, überhaupt nicht.
Weil ich finde umgekehrt, die Lakers, sie haben zwar jetzt mehr Talent, aber es hat jetzt noch mehr Schlagseite im Roster quasi.
Ja.
Und das ist, also, und dafür sind die anderen Teams halt eben zu gut ausbalanciert.
Wenn man es gemein formuliert, sind ihre drei besten Spieler all offense, no defense.
Ja.
Wenn man es ganz gemein formuliert. Ja. Natürlich ist es ein bisschen übertrieben, aber wie Asitoni schon sagte, im Prinzip ist es so. Die Schlagseite ist auf jeden Fall ziemlich toll.
Ja. Ja. Und das, ich glaube, in diesem Jahr gewinnst du so nichts. Weil da einfach der Rest zu gut ist dafür. Also da, es ist, glaube ich, auch für die Lakers, aber es ist halt für die Lakers die perfekte Gelegenheit, aus dieser Ära LeBron Davis in die nächste Ära zu gleiten. Nämlich mit Luka Doncic. Und sie müssen jetzt nicht. Sie haben ihre Meisterschaft mit LeBron gewonnen. Jetzt können sie, ich meine, Luka ist jetzt diese nächste Saison auf jeden Fall noch unter Vertrag. Die Saison darauf ist dann Player Option. Aber sie können halt jetzt versuchen, das Team um ihn rum aufzubauen, haben ein bisschen mehr Zeit und haben halt einfach eine Perspektive. Ich meine, vorher hatten sie ja, war ja immer das Ding, okay, diese beiden Picks 2029 und 2031, das ist so das Einzige, was sie haben. Und es war immer die Frage, trainen sie jetzt weg, damit sie jemanden bekommen, der jetzt Davis und LeBron unterstützt, bei dem aber auch nicht klar war, ob dann der ganz große Sprung damit noch drinnen ist. Und jetzt können sie halt sagen, okay, einen Pick haben wir zwar weniger, aber wir haben halt auch einen Top-5-Spieler dafür, Mitte 20. Und gucken wir mal, was wir um den rum aufbauen können. Das ist halt, also das ist ja Jackpot.
Ja, komplett. Also zumal auch, also ein Bericht, den ich gelesen habe, hieß auch, dass die Lakers mit Davis bei der nächsten Gelegenheit eigentlich auch nicht mehr verlängern wollten. Also
okay.
Ist halt auch immer die Frage, stimmt das so? Aber ich glaube, da war schon...
Die wollten ihn nie holen eigentlich.
Das glaube ich nicht, aber es war ja schon so ein bisschen die Frage, okay, diese Ära kommt ja jetzt auf jeden Fall bald zum Ende. Gibt es denn irgendeine Idee, was man danach machen soll?
Genau.
Und es wirkte eigentlich eher nicht so. Und jetzt hat man halt eigentlich, also den wichtigsten
Baustein. Hatte Nico Harrison die Idee, was sie draus machen können.
Genau. Und den wichtigsten Baustein für die nächste Ära haben sie jetzt. Also ja. Wenn das mit Luca einigermaßen hinhaut, sie das nicht verkacken und er Bock hat und auch vielleicht angestachelt ist, um sich halt in Form zu bringen und halt zu zeigen, so, ihr shortet mich, so, mal gucken, ja, was jetzt passiert. Dann kann der denen ja locker die nächsten
Anthony
10 Jahre
Davis over kriegen. Me?
Ja, genau.
Ja,
und ich meine, das ist dann halt also wirklich einfach ein Geschenk. Und ich denke auch nicht, dass sie in der Gegenwart, also sie waren in der vorherigen Iteration kein Top-Team für mich. Also ihre Bilanz war ganz gut, aber das Net-Rating immer noch negativ. Und der Spielplan wird schwerer in der zweiten Saisonhälfte, weil das macht die NBA ja immer so. Wir kriegen ja über das ganze Jahr sehr viele Lakers-Spiele, aber also so von den National-TV-Games. Ja. Aber da halt in der ersten Saisonhälfte noch Football ist, werden dann die Top-Spiele mit Lakers-Beteiligung eher in die zweite Saisonhälfte verfrachtet. Und die kommt ja erst. Denn, Freunde, Football, so gut wie vorbei.
So gut wie vorbei. Ein Spiel noch.
Dann wird es traditionell etwas schwieriger für die Lakers. Und von daher glaube ich nicht, dass sie jetzt, auch wenn sie bisher auf einem ganz guten Kurs unterwegs waren, dass sie jetzt, keine Ahnung, Heimvorteil im Westen gepackt hätten am Ende. Und dass sie in den Playoffs eine große Rolle hätten spielen können. Und ich glaube, das können sie jetzt erstmal wahrscheinlich auch nicht. Also ich würde jetzt nicht darauf setzen, dass sie in diesem Jahr eine Playoff-Serie gewinnen, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist halt einfach ein ganz anderes Zeitfenster. Auf einen Schlag ist Clutch absolut nicht mehr das Wichtigste, was die Lakers prägt, weil ein sehr prominenter Clutch-Klient ist weg. Der andere ist noch da, aber ich meine, diese Entscheidung haben sie nicht mit Beteiligung oder mit irgendeiner Art von Interesse, wie LeBron darüber denkt, treffen können, sondern das war komplett unabhängig davon, weil Luca einfach jetzt wesentlich wichtiger ist für die Zukunft dieser Franchise als das, was Clutch Sports denkt. Und das ist auch, also es klingt ein bisschen albern, weil es jetzt auch nicht so ist, dass die Lakers irgendwie eine Geisel waren oder so, aber es ist trotzdem so ein bisschen Befreiungsschlag. Ne? Mhm. So, man hat jetzt andere Interessen und die sind jetzt wichtiger. Und man kann jetzt sehen, LeBron hat ja gesagt, er will auf jeden Fall dranbleiben. Ja. So, er will nicht getradet werden und er kann das ja kontrollieren, weil er eine No-Trade-Klausel hat. Und die können das jetzt ausprobieren. Aber wenn er das nicht gewollt hätte und sie ihn jetzt hätten traden können, dann wäre das ja für sie auch vollkommen okay gewesen. Also sie mussten da nicht erst drauf warten, senkt oder hebt er den Daumen, sondern sie konnten es einfach machen. Und jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich finde es ja sportlich auch irgendwie faszinierend, einfach weil das zwei so super Computer sind und weil... Also LeBron war viele Jahre der beste Mismatch-Hunter der Liga. Dann hat Luca ihn abgelöst. LeBron ist aber immer noch ziemlich gut da drin. Ja. LeBron hat sich auch über die letzten Jahre ein bisschen mehr zum Off-Ball-Spieler entwickelt, der halt irgendwie, wenn er cutten kann und dann die noch immer recht hohe Endgeschwindigkeit und Athletik einbringen kann, da auch immer noch für sehr leichte Punkte gut ist. Das in Kombination mit Luca, das ist schon, ich finde das schon richtig spannend. Ja. Ich kann es mir Stand jetzt einfach nur nicht vorstellen, wie dieses Team Defense spielen soll, zumal sie einfach keine Bigs haben. Also Kleber ist ja noch verletzt, wird wohl auch noch ziemlich lange verletzt sein. Könnte diese Woche auch noch getradet werden, weil der mit dem Gehalt kannst du schon was anfangen. Aber sonst ja, Jackson Hayes, das ist nicht meine Traumvorstellung, muss ich gestehen. Ja. Und also sie haben da schon eine ganz krasse Schlagseite. Aber ist halt nicht so schlimm, weil man einfach jetzt, kann man nur immer wiederholen, Zeit hat, um was Neues aufzubauen.
Ja, Das Hier und Jetzt ist nicht mehr ganz so entscheidend. Du musst nicht mehr innerhalb kürzester Zeit irgendwo irgendwas, das maximal rausquetschen. Und das ist halt, und ich meine, es ist natürlich auch, wie du sagst, es ist halt jetzt, Luka Doncic ist halt jetzt der wichtigste Spieler. Das ist halt, also es ist schon eigentlich so, das sanfte Ende einer Ära, weil LeBron ja noch da ist. Und ich bin auch sehr gespannt, die beiden zusammen auf dem Feld zu sehen. Also es wird schon abgefahren, glaube ich. Also das, gerade offensiv, was da dann genau passiert. Also ich bin ja nicht der
Größte. Der Brummer und sein Junior. Ja, ja, das klingt Brummer irgendwie wie ein Bud Spencer-Film.
Oh ja, stimmt. Stimmt. Ja, wer gibt den Terence Hill? Ah, gut, Austin Reeves, ist ja klar.
Und Bud Spencer ist einfach doppelt, oder?
Ist einfach doppelt, genau. Okay. Ja. Wer könnte Bud Spencer Junior spielen? Also, wenn wir wirklich über den Film, wenn es wirklich um den Film geht, wer könnte es sein?
Boah, das weiß ich nicht.
Weißt du nicht? Hier, hast du Reacher gesehen, die Serie?
Nee. Okay. Ich habe nur die ersten beiden Filme geguckt, aber.
Ah, okay, ja, gut. In der Serie ist halt eben so ein ganz großes, so sehr, sehr, sehr muskulöser Mensch. Ich habe den Namen leider vergessen. Hä? Nee, ich müsste jetzt raten. Ja, und läge falsch. Der vielleicht.
Karl Drogo.
Nee, der ist zu muskulös. Nee, der ist zu muskulös. Geht ja gar nicht.
Es ist eben.
James Corbin. Wie heißt der? Nee, nicht Corbin. Der britische Late Night Talker.
Meinst du James Corden?
James Corden, genau.
Ganz anderer Typ.
Aber der wurde zumindest, gab es ja Luca-Memes, so Welcome to
LA. Das stimmt, aber er hat nicht den Einschüchterungsfaktor wie Bud Spencer.
Nee, das stimmt.
Egal, ich glaube, das werden wir jetzt nicht auflösen.
Wir kommen nicht direkt drauf. Aber auf jeden Fall, es wird sehr spannend. Die Lakers, ja, für die Lakers, das ist einfach, ich glaube, ich halte es für ein Riesengeschenk für die Lakers, wie es die Lakers aber auch seit Jahrzehnten bekommen. Irgendwie läuft es immer. Wenn sie einen brauchen, kommt er schon ums Eck.
Also diese Nummer ist schon bizarr. Ich finde ja, sie haben gerade in den 70ern, 80ern haben sie auch einfach sehr viel richtig gemacht. Also es gab da insgesamt in der Liga ja auch noch viel mehr Inkompetenz und sie und die Celtics haben das halt einfach unglaublich gut ausgenutzt. Also beide, muss man schon sagen. Also wenn man sich einfach anguckt, wie die Lakers sowohl die Picks für Worthy als auch Magic bekommen haben, das ist halt einfach schwachsinnig. Genauso wie wie die Celtics viele ihrer Topspieler bekommen haben, aber bei den Lakers gibt's halt, ja, da hat's halt nie so richtig aufgehört. Kann man so sagen. Und ich meine, gut, man muss dazu sagen, bei den Celtics, der Pierce Garnett Trade ist natürlich auch das Gift that keeps on giving.
Ja. Ja. Das ist so ein bisschen, weißt du, wenn dein Team einmal Glück hatte und danach nie wieder, ist das echt ein bisschen hart mit anzusehen.
Ich meine, ja gut, aber die Bulls gehören halt auch traditionell zu den dummen Teams. Ich meine, wir kommen gleich zu den Bulls, aber die tun ja auch sehr viel dafür, um halt zu denen zu gehören, die ständig ausgenutzt werden von den klugen Teams.
Genau. Das macht
es nicht leichter. Das ist übrigens die bestmögliche Überleitung.
Schon, oder? Das macht es aber auch nicht leichter. Weil wir können tatsächlich über die Bulls sprechen. Es gab den großen Trade. Heute früh, Zach
LaVine. Wir haben heute schon geschrieben, ob ich Angst davor habe, dass du jetzt anderthalb Stunden ISO über die Bulls redest. Und da habe ich direkt gesagt, ich finde es vollkommen legitim, über die Bulls zu reden, wenn es was zu bereden gibt.
Ja.
Et voilà. Und jetzt ISO. Ich mache
mal Mikro aus. Okay, pass auf. Also, Zach LaVine zu den Sacramento Kings. Er landet dort, wo er einst eine Qualifying Offer unterschrieben hatte. Nicht Qualifying Offer, als Restricted Free Agent unterschrieben hatte, ne?
Ja, 2017.
Dann Bulls haben gematcht, ist in Chicago geblieben, jetzt bei Sacramento, Wiedervereinigung mit DeMar DeRozan, natürlich auch sehr romantisch.
Warum haben sie nicht eigentlich direkt noch Vooch mitgeholt?
Ja, weil sie ja schon haben ja Sabonis schon.
Ne? Und Paddy Dubs.
Ja, und Paddy Dubs, dafür haben sie Keegan Murray.
Ey, ich habe gestern die erste Halbzeit von Bulls Pistons gesehen, nur ganz kurz.
Ach so?
Ja. Da sieht man mal so ein paar Minuten so, ja, Patrick Williams, der kann sich schon bewegen. So, boah, ja, der hat ja jetzt ein paar ganz gute Abschlüsse, der geht ja sogar an die Freiwurflinie. Dann sieht man Pässe und denkt, boah, der sollte aber nie einen Pass spielen in seinem Leben. Das kann er überhaupt nicht.
Ja.
Und das, naja, egal.
Willkommen in meiner Dauerschleife der letzten 4 Jahre.
Herrlich. Ich habe diese Achterbahn nur ganz kurz betreten und wollte eigentlich dann auch schnell wieder aussteigen.
Ja, es ist egal. Zu wild, die
Achterbahn. Lass uns einmal ganz kurz, bevor wir reingehen, lass uns einmal die Parameter nennen.
Die Parameter, genau. Zach LaVine, wie gesagt, zu den Sacramento Kings. Dazu bekommen sie 3 First-Rounder und 3 Second-Rounder, wobei der eine First-Rounder ist der 2025er Pick der Charlotte Hornets, der Top 14 protected ist und deshalb mit your everyday also LaMelo Ball wahrscheinlich in Charlotte bleiben wird. Und es werden dann zwei Second-Rounder, de facto sind es eher zwei First-Rounder plus fünf Second-Rounder.
Bist du sicher, dass es zwei echte First-Rounder sind? Also ich habe es nur bei ESPN gerade offen, da steht, dass sie einen richtigen First-Round-Pick nur bekommt, den 2027er von San Antonio.
Und noch den einen.
Den aus Charlotte, den zähle ich gar nicht, weil die werden ja garantiert nicht.
Genau, genau. Ich hab noch den 31er aus Minnesota. Hatte ich sowohl
bei Bill Simmons. Haben die den hier etwa auf ihrem Zettel vergessen oder was?
Also es stand bei The Athletic stand der plus, also stand der, und bei Simmons hatte ich es auch gehört heute Morgen noch.
Okay, machen wir nochmal kurz einen anderen Artikel auf.
Auf jeden Fall insgesamt fünf Second Rounder, da sind wir uns einig, oder?
Du hast recht, ja.
Ja.
Okay, dann haben sie den in dem Artikel einfach noch nicht drauf geschrieben.
Okay. Genau, also das bekommen die Kings, die Bulls bekommen Kevin Huerter, Zach Collins, Trey Jones und dürfen ihren eigenen 2025er Pick behalten. Yay. Also wirklich yay, weil das ist sehr gut. Ich meine, man muss gleichzeitig dazu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Pick zumindest dieses Jahr geht, jetzt nicht wahnsinnig hoch war, weil so mit dem jetzigen Rekord, mit der jetzigen Tendenz war die Chance bei ungefähr 3,1%, dass sie ihn verlieren. So, wenn sie jetzt das neuntschlechteste Team der Liga geblieben wären, nachdem Zach LaVine weg ist, geht's ja eher abwärts. So, dass sie hätten ihn dieses Jahr nicht verloren, aber sie hätten ja 26 oder 27 verlieren können. Das heißt, den Pick haben sie jetzt, die Bulls, das ist, die Gefahr ist nicht mehr weg. Und die Spurs bekommen die Aaron Fox, den eigentlich besten, ist er der? Den großen Spieler dieses Trades, den Headliner. Und Jordan McLaughlin. Und ich muss sagen, jetzt so aus Bulls-Sicht, ich weiß ja, ich habe auch zugehört und gelesen die letzten Monate, ich weiß, was der Markt war, hatte mir allerdings nach der Saison von LaVine schon so ein bisschen erhofft, dass man vielleicht irgendwie schafft, noch einen interessanten jungen Spieler mitzukriegen. Also weißt du, irgendwie so nicht hier Show Thing oder sowas, aber irgendwo, wo du sagst, okay, I'm intrigued. So Wemby oder so. Nein, Quatsch, aber halt irgendjemanden, wo du jetzt, bei dem du jetzt gesagt hast, ja, keine Ahnung, vielleicht da kann noch ein bisschen was draus werden. Jetzt hast du so ein bisschen Zach Collins, ist ein bisschen Salary Filler im Endeffekt. Hat zudem noch 2 Jahre Vertrag und verdient es auch nicht so wahnsinnig wenig. Also es sind bei 34,8 Millionen über die nächsten 2 Jahre. Ist jetzt nicht so richtig geil, wenn du eigentlich im Rebuild bist und er jetzt nicht wirklich groß beiträgt. Kevin Huerter fällt der Wurf dieses Jahr nicht richtig, aber ist halt irgendwie ganz nett zu haben. Macht es jetzt auch nicht fett. Und Trey Jones, ja, solider Backup-Point Guard. Auch okay zu haben, aber du hast jetzt nicht irgendwie dein Ding. Ich glaube, dass der Punkt ist, dass sie ihren Pick behalten dürfen. Das ist schon mal ein Gewinn irgendwie. Wie gesagt, dieses Jahr hätten sie ihn wahrscheinlich so oder so nicht verloren, aber das ist jetzt mal irgendwie fix geklärt. Dann kannst du auch, was Trades angeht, besser arbeiten, wenn du nicht die ganze Zeit Schiss hast, dass du deinen Pick, also weil du halt, ne, du darfst ja nicht zu einem vorgetraden und sowas. Ja, ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen mehr Action gewünscht. Es kommen halt 3 Spieler, bei denen du weißt, die sind im End, oder was heißt du weißt, bei denen ich mir denke, die sind jetzt für den Moment da. Sie haben gewechselt, um den Trade hinzubekommen, bei denen ich jetzt aber nicht sehe, dass sie jetzt irgendwas mitprägen über die nächsten Jahre.
So, nee, die müssen auch gar nicht bleiben.
Oder halt irgendwie irgendwas mega Cooles machen über die nächsten Jahre, wo ich halt. Aber es ist irgendwie, aber kluge Front Offices schaffen es ja dann, gerade bei solchen Deals, ich meine, Fox wollte nach San Antonio, dann reinzugehen und halt noch irgendwas wirklich sneaky Gutes abzustauben oder irgendwas ab. Gut, Paradebeispiel, Jared Allen damals nach Cleveland, wo du auch gesagt hast, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen aus Brooklyn-Sicht.
Ja, oder Paradebeispiel die Spurs beim letzten DeMar DeRozan-Trade, die aus irgendeinem Grund da den Erstrunden-Pick bekommen haben und nicht Chicago, obwohl Chicago das Team war, das den Spieler abgibt. Also,
genau, solche Sachen.
Das war so ein gutes Beispiel
dafür. Ja, also halt einfach irgendwas Kluges und wie gesagt, den eigenen Pick zu bekommen, ist okay, passt. Ist auch irgendwie so, wenn du quasi einen Deal erleichterst für das Team, das diesen Pick besitzt, dann ist das legitim, danach zu fragen. Es hat geklappt. Aber jetzt so ein bisschen mehr hätte ich mir irgendwie gewünscht, aber es ist schon irgendwie, mein Gott. Ich erwarte irgendwie auch nichts Großes mehr, dass man da so, hey, Bulls, nicht schlecht.
Ja, also Sie haben halt einfach über die letzten Jahre so viel Mist gebaut, dass es jetzt, glaube ich, in langsamen Schritten da wieder rausgehen muss. Ja. Ich würde zumindest anerkennen, dass es die richtige Richtung ist, die damit beschritten wird. Und ich glaube schon, dass es für sie von Wert ist, diesen Pick zurückzubekommen, dass es da halt auch keine Ungewissheiten mehr jetzt über die nächsten 3 Jahre gibt, wo das ja hätte sein können, dass man den verliert. Jetzt kann man unabhängig von dieser Angst irgendwie seine Entscheidungen treffen, was ganz gut ist. Der Gegenwert ansonsten ist natürlich kacke, das muss man schon sagen, für einen Spieler, der wirklich eine gute Saison spielt, der natürlich einen miesen Vertrag hat und eine fette Krankenakte. Also es gibt ja Gründe, warum der Wert so niedrig ist, aber es ist schon wenig. Sie können natürlich hoffen, dass sie für Trey Jones, den sie eigentlich, weil sie also auch ohne Levine einen überfüllten Backcourt haben, dass sie den vielleicht direkt weitergeben können und dafür noch irgendwas wiederkriegen. Sie können theoretisch auch darauf hoffen, dass Hörter bei ihnen seinen Wurf wiederfindet und dann vielleicht im Sommer, wenn er dann in die nächste Saison als Expiring Contract geht, ihn dann vielleicht nochmal was zurückbringt. Ich denke, bei Collins wird das nicht passieren. Aber auch da, diese beiden Verträge, die enden nach der nächsten Saison. Levine hätte dann nochmal 50 Millionen verdient. Und das heißt, du hast dann in dem Sommer potenziell, also in dem Sommer 2026, hast du potenziell halt Freiraum, um größere Schritte vielleicht zu gehen, um dich irgendwie neu aufzustellen und auch dann, und da ist es, competitive zu werden und dann aber wirklich. Und bis dahin kannst du vielleicht jetzt halt erstmal gucken, was können wir noch machen in dieser Woche und darüber hinaus, was ist mit Vooch, was ist mit, weiß ich nicht, den anderen Leuten, die da so rumlaufen. Vielleicht ist da ja noch jemand, den irgendjemand haben will, und dann muss man einfach sagen, so diese Ära der Bulls war am Ende einfach, es war bitter am Anfang und dann haben sie viel zu lange daran festgehalten.
Ja.
Und das war einfach nur dumm. Und jetzt ist es einfach Sunk-Cost-mäßig. Muss man einfach rausgehen, seine Wunden lecken und gucken, wie kommt man da heile wieder raus.
Und immerhin gehen sie jetzt diesen Weg, dass man da langsam rauskommen kann. Also, dass man von diesen großen Verträgen runterkommt, dass man im Draft eine möglichst gute Position bekommt und dann auch seinen eigenen Pick noch hat und das dann irgendwie, dass es dann in ein paar Jahren vielleicht besser aussehen kann. Wie gesagt, je nachdem. Die Draft-Position jetzt kann natürlich diverse Dinge beschleunigen. Je nachdem, wenn du früh ziehst, wenn du den ersten Pick bekommst, was ja nicht unmöglich ist. Also, dann, einen Top-Pick ganz vorne, dann kann irgendwie was passieren. Aber das Schlimmste eigentlich, finde ich, an dem Trade, das klingt ein bisschen übertrieben, aber dass Zach LaVine in Sacramento gelandet ist. Weil er jetzt wieder in einer Situation ist, in der er irgendwie er ist jetzt wieder nicht bei einem Contender, er ist jetzt wieder nicht irgendwo, also geht gar nicht darum, dass er jetzt um Meisterschaft spielt, aber in einem Team, das irgendwie eine klare Struktur, eine klare Idee hat. Und er ist jetzt, ich glaube, dass er jetzt wieder zu viel machen muss, zu viel machen soll, wie auch immer. Er hat keinen richtigen Playmaker, keinen richtigen Point Guard neben sich, also wahrscheinlich, keine Ahnung, Malik Monk. Ich mag Malik Monk mega gern, aber es ist halt eher so eine Mischung. Malik Monk kann wunderbar passen, aber ist jetzt halt nicht dein, ich leite das Spiel an. So, das ist jetzt nicht Malik Monks erster Aufgabenbereich. Und im Backcourt ist dann eben, hängt dann eben viel an Levine, dann hast du eben dieses Duo mit DeRozan. Das war schon mal solide, da war allerdings auch Lonzo Ball dabei und Alex Caruso war dabei. Du hast noch Sabonis, der wunderbar passen kann, der als Hub wunderbar funktionieren kann und du rennst außen rum. Zach LaVine ist sehr gut aus dem Catch and Shoot. Aber es ist einfach wieder eine Situation, glaube ich, bei der ich ein bisschen Angst habe, dass wir wieder nicht wir sehen ja gerade einen sehr, sehr guten Zach LaVine, aber ich hätte ihn einfach gerne mal bei einer Gewinner-Franchise gesehen, einfach um, und dann eben in einer klaren Struktur, um dann zu sehen, was da möglich ist, dass er auch so ein bisschen seine Blumen so ein bisschen bekommt. Und das sehe ich jetzt bei den Kings ehrlich gesagt nicht richtig.
Weiß nicht. Nee, ich auch nicht. Also gerade nicht, wenn es dann, also sollten sie es in die Playoffs schaffen, weil das einfach ein Team ist, was dann, also sie hatten davor auch sehr wenig Defense, aber es wird dadurch jetzt halt einfach nicht besser. Und wenn dann deine Großverdiener auch über die nächsten Jahre Sabonis und LaVine sind, dann wird sich daran halt auch nichts ändern. Also für die Kings ist halt, die wollen halt, glaube ich, auf gar keinen Fall jetzt gerade einen Schritt zurück machen. Also im Prinzip sind sie so ein bisschen Bulls-mäßig unterwegs.
Ja, stimmt.
Also wie die Bulls halt über die letzten Jahre, die wollen halt an so einem Status
festhalten. Wenn sie einen Point Guard wollen.
Vielleicht, wer weiß, kann ja noch passieren diese Woche. sie halten sich, glaube ich, für näher dran, als sie in Wirklichkeit sind. Und insofern ist das für sie ja dann sogar okay, weil sie haben dann festgestellt, okay, wir haben einen wechselwilligen Guard, dieses Thema müssen wir lösen dann. Und dafür haben sie jetzt dann einen bekommen, der in dieser Saison auf einem ähnlichen Niveau spielt. Ich hätte aufgrund des Alters und etwas weniger Verletzungen lieber Fox, aber trotzdem, man kann sich ja im Moment einreden. Und zumal Levine ist ein viel besserer Shooter, deswegen kann man sich dann auch einreden. Vielleicht harmoniert er sogar besser mit Sabonis und Co. Ja. Und also, dass er mit DeRozan zusammenspielen kann, das weiß man ja. Es ändert halt am Status quo des Teams eigentlich aber nicht genug. Nee. Gleichzeitig hat man aber natürlich ein paar Picks zurückbekommen. Das ist ja immerhin etwas. Deswegen haben sie sich, finde ich, auch trotzdem irgendwie okay aus der Affäre gezogen. Oder wie siehst du das?
Ich glaube, auch da muss man halt sehen, was sie wollen. Und wie du sagst, also für das, was sie wollen, ist es auf jeden Fall okay. Mir ging es auch tatsächlich primär auch um Levine selber als Spieler oder die Situation für ihn. Ich glaube, für Sacramento, wir machen jetzt keine großen Sprünge. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass der Wurf, dass dieses Spacing gut hilft. Ich bin halt gespannt. Wie gesagt, ich glaube, dass Levine halt dann doch, dass vielleicht doch am Ende doch wieder zu viele Entscheidungen auch an Levine hängen. Aber vielleicht, wenn er rund um Sabonis spielen kann, mit Monk noch dazu, vielleicht hilft das ihm auch. Also vielleicht hilft es auf eine andere Art, als jetzt, wenn er, keine Ahnung, wie gesagt, ganz banal und plump einen Playmaker neben sich hat. Vielleicht geht das auch, wenn er außen rum sich so ein bisschen bewegen kann, abseits des Balls und dann den Ball bekommt und dann den Ball in Bewegung bekommt und sowas, dass dann alles ein bisschen klarer ist. Aber wie gesagt, ich hätte es gern ein bisschen anders gesehen. Durch die Picks, klar, ich meine, sie haben einen guten Spieler bekommen, sie haben einen Spieler bekommen, einen effektiven Scorer bekommen und sie haben 2 First-Rounder plus 5 Second-Rounder bekommen. Das ist schon okay. Das ist jetzt nicht mega, aber es war halt, es ist, aber wie du sagst, es bringt sie halt nicht vorwärts. Also was ist halt irgendwie, was sind die Kings? Also dann ist halt die Frage, da sind wir wieder an dem Punkt, sie wollen aber halt nicht einreißen, so wie es die Bulls halt auch nicht machen wollten. Und dann ist es okay und dann, ja.
Was hältst du von Fox? Dieses Ziel haben sie damit quasi erfüllt. Und ich finde, das ist die falsche Zielsetzung.
Ja.
Ich wäre, glaube ich, an ihrer Stelle eher auf ein Paket gegangen, so viel Verjüngung wie möglich, also so viel Draftkapital plus 1-2 junge Spieler wie möglich. Levine ist halt ein bisschen älter als Fox, zwar nur 2,5 Jahre, glaube ich, aber das macht ja trotzdem einen Unterschied auch. Also ich hätte einen anderen Weg gewählt, aber ich glaube, da sie sich halt für diesen Weg entschieden haben und gesagt haben, wir wollen auf gar keinen Fall schlechter werden, ist das wahrscheinlich dann noch ein okayer Kompromiss, weil halt ein paar Picks plus ein guter Spieler bei rumgekommen sind.
Ja. Was, um eigentlich so wahrscheinlich die wichtigste Transaktion, was für die Kräfteverhältnisse der Liga am entscheidendsten sein dürfte für die nächsten Jahre, um mal dahin zu kommen, was hältst du denn von Fox an der Seite von Wembanyama?
Nicht perfekt, aber gut, glaube ich. Also bei Fox muss man halt ein bisschen gucken, wie sich dann so über seinen nächsten Vertrag dann sein Spiel entwickelt. Also er hatte ja schon Jahre, in denen er den Dreier ganz gut getroffen hat. Diese Saison ist das wieder eher schlechter. Er ist ein unfassbar schneller Spieler. Wenn er davon allerdings abhängig bleiben sollte, dann würde er vielleicht nicht so toll altern. Dann vielleicht ist dann irgendwann sein Vertrag ähnlich, der nächste Vertrag, den er dann irgendwann unterschreibt, vielleicht ist er dann irgendwann von der Wahrnehmung her ähnlich wie der von Zach LaVine, wobei er zumindest bisher halt nicht diese Verletzungsthematiken mitbringt. Aber also in der aktuellen Situation macht er die Spurs schon viel interessanter und viel besser. Also einfach aus dem Grund, deren nach Wemby konstantester Spieler diese Saison war Chris Paul. Chris Paul ist bald 40 und kann eigentlich keine Punkte erzielen. Also wenn er ganz frei ist, kann er schon immer noch einen Midi nehmen. Aber der strahlt keine Gefahr mehr aus. Der ist halt ein toller Passer und Organisator, aber keiner, der jetzt halt gefürchtet werden muss. Und das hat man halt vor allem, wenn Spiele eng wurden, immer wieder gemerkt. Also dass sie dann am Ende, selbst wenn sie vorher irgendwie ganz gut drin waren, halt einfach keine Linie hatten, keinen genauen Plan, wie kommen wir jetzt zu einem verlässlichen Abschluss, weil da halt auch einfach Wemby noch nicht ist, weil er halt noch nicht dieses Ballhandling hat, noch nicht so diese krassen Go-To-Moves hat, dass man immer weiß, okay, das ist jetzt Brot und Butter und damit bringen wir das Spiel nach Hause. es kann richtig gut laufen. Wir haben ja auch gerade erst vor 2 Wochen ein Beispiel gesehen, wo es traumhaft gelaufen ist, ja, weil alle dann ihre Dreier getroffen haben und dann spielt das alles gar nicht so eine große Rolle. Aber sie haben eigentlich keinen konstanten zweiten Spieler gehabt, der Offense kreieren kann. Fox ist einer der besten Closer in der NBA seit ein paar Jahren. Ja. Und das ist für sich schon mal eine richtig gute Ergänzung, glaube ich. Es wäre noch besser, wenn er ein verlässlicher Shooter wäre, aber trotzdem ist das, glaube ich, etwas, wovon die Spurs und wovon auch Wemby total profitieren kann, weil das einfach ein dynamischer Pick-and-Roll-Playmaker, aber auch Scorer ist, der Aufmerksamkeit auf sich zieht. Du kannst eigentlich, wenn die beiden die Aktion zusammenlaufen, kannst du nicht switchen, weil die körperlich so unterschiedlich sind. Also die Verteidiger sind ja entsprechend auch unterschiedlich. Und das bringt einfach eine ganz neue Dimension rein. Fox ist jetzt kein toller Verteidiger, aber er kann schon eine Rolle spielen und jeder Verteidiger sieht um mindestens 15% besser aus, wenn er Wemby hinter sich hat. So, von daher mache ich mir darum jetzt nicht die großen Sorgen. Ich hätte mir auch bei Trae Young keine großen Sorgen gemacht, aber Fox ist ein wesentlich besserer Verteidiger als das. Kann es auf jeden Fall sein.
Ja.
Und von daher macht es für mich die Spurs schon interessanter, zumal, das muss man einfach sagen, sie haben von der Schatulle, die sie haben an Assets und an jungen Spielern, nicht viel abgeben müssen. Die haben immer noch unfassbar viel, was sie machen können. Also die haben sondern sie haben all ihre interessanten jungen Spieler behalten. Sie haben immer noch richtig viele Picks über die nächsten Jahre. Unter anderem gehört ihnen die Zukunft der Hawks. Und das könnte schon in dieser Saison recht praktisch sein, weil die Hawks ja Jalen Johnson verloren haben für den Rest der Saison. Und die, glaube ich, ohne den jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Bäume ausreißen werden. Also das kann schon der nächste Lottery-Pick sein. Und deren Ausgangslage hat sich nicht verschlechtert. Also eigentlich fast gar nicht. Sie können immer noch fast alle Deals möglich machen, auf die sie Bock haben. Und ich habe ja neulich auch schon mal gesagt, ich glaube, dass Wemby jetzt schon so gut ist, dass es sich lohnt zu gucken, was können wir schon während seinem Rookie-Deal möglich machen, auch in Sachen Ambitionen, in Sachen richtig gut sein. Weil in ein paar Jahren ist der Kollege auch sehr teuer und und dann wird das halt ein bisschen schwerer dazu zu addieren. Also warum nicht jetzt? Warum nicht einfach aggressiv sein? Zumal das eine Aggression ist, die dir nicht, das ist ja kein Aktionismus, das ist ja kein, wir haben jetzt nur diese 3 Chips und die haben wir jetzt alle in die Mitte geschoben, damit wir jetzt diesen einen Spieler bekommen und wenn das nicht funktioniert, dann sind wir halt am Arsch. Das ist so ein bisschen das, was die Cavs in der ersten Iteration der LeBron-Ära bei denen gemacht haben. So, ach, wir brauchen Hilfe, lass uns mal Shaq holen. So, und immer halt irgendwelche verrückten Sachen probiert haben, bis sie irgendwann nichts mehr hatten. Das ist überhaupt nicht das, was die Spurs hier machen, sondern die holen sich einen guten Spieler, der älter ist als Wemby, aber das ist jetzt nicht so, als hätten sie den 35-jährigen Dame Lillard geholt, sondern den 27-jährigen Fox. Da mache ich mir um die Timeline ehrlich gesagt nicht die ganz großen Sorgen. Ich glaube auch für Castle, der, wenn man sich mal so zum Beispiel den Bill Simmons Podcast anhört, unfassbar überhyped wird, meiner Meinung nach. Aber für den ist das, glaube ich, auch kein Problem, neben einem anderen Point Guard zu spielen, sondern es ist besser für ihn, weil er bisher eigentlich eher effektiv ist, wenn er Offball ist und da seine Athletik einbringen kann.
Ja.
Trotzdem ist das auch nochmal, also für ihn, für Sohan, nochmal auch eine Aufforderung, glaube ich, ihr müsst auch an eurem Wurf arbeiten, Freunde, damit das hier alles funktioniert. Aber, also ich bin damit happy. Ich finde, die Spurs haben hier einen ziemlich guten Deal für sich gemacht.
Ja, ich meine, wie du sagst, der Punkt ist halt einfach, dass sie einen sehr, sehr guten Spieler bekommen haben und Fox hätte durchaus auch außer sein können dieses Jahr. Es ist jetzt am Ende nicht geworden, aber hätte jetzt niemand im Kopf geschüttelt, wenn es so passiert wäre. Und den zu bekommen, ohne, wie du sagst, irgendwie die ganz großen Dinge opfern zu müssen und da eben immer noch die Flexibilität zu haben, ist ein extrem guter Deal. Und ich meine, wir sind beim Thema Spacing, kommen wir immer aus Shooting, aber wie du angesprochen hast, so ein schneller Spieler hat eben seine eigene Art Spacing sozusagen. Also einfach, weil er Raum schafft. Und wenn Fox zum Korb geht und Wemby da irgendwo in der Nähe ist, der Lob fliegt schnell. Also das ist... Und Wemby drückt ihn rein. Also ich glaube, dass das beiden sehr, sehr gut tun kann. Auch für Fox halt natürlich nochmal was öffnet, wenn er neben Wemby spielt. Das ist ja das Nächste. Und von daher, ich finde es, Fox war jetzt aufgrund seines Spiels vielleicht gar nicht der Erste, auf den ich gekommen wäre, aber es war ja die letzten Tage schon so das Ding, also an der Seite von Wembanyama jetzt.
Aber er hat ja sogar selber gesagt, er will dahin.
Ja, genau. Er wollte dahin. Es kam jetzt in den letzten Tagen auf. Und deshalb, ja, also ich finde das Ich finde es eine interessante Kombination. Ich finde es auch cool, Fox mal in einem anderen Setting zu sehen, weil wir haben ja darüber gesprochen, Sacramento war auch irgendwie so ein bisschen festgefahren jetzt nach dieser einen extrem guten Saison. Und dann war so ein bisschen, ja, ging es irgendwie nicht so richtig weiter. Alle waren dann auch so ein bisschen frustriert, glaube ich, oder so fühlte es sich an, dass es eben nicht weitergeht. Und jetzt finde ich es, also das, ich finde es jetzt extrem spannend. Und wie gesagt, San Antonio hat viel gewonnen, ohne wirklich was zu verlieren. Und jetzt kannst du natürlich überlegen, ob du da halt jetzt noch, ob sie gucken, dass sie halt noch einen sehr, sehr guten Wing reinholen, was angesichts ihrer Pick-Situation und angesichts all dieser jungen Spieler, die sie haben, nicht unmöglich ist.
Ja, ja. Können sie jetzt versuchen, können sie sonst auch in der Offseason versuchen.
Genau.
Also warum nicht? Es gibt ja durchaus Spieler und sie haben auf jeden Fall die Möglichkeiten. Sie haben auch noch den miesen Vertrag von Zach Collins abgeben können in der ganzen Nummer. Also, das ist schon
Hashtag Bulls.
Absolut. Ja gut, ich meine, in der Situation der Bulls macht es ja Sinn, den Capspace zu vermieten. Ja,
genau, quasi. Auf jeden Fall. Das stimmt schon.
Und mir gefällt's, auf jeden Fall. Ja. Ist übrigens auch eine witzige Ironie. Weiß noch, Weiland, die Kings, als sie Luka Doncic nicht draften wollten, einer der Gründe war ja, dass sie schon De'Aaron Fox hatten.
Ah, ja.
Also haben Berkeley geholt. Jetzt beide back-to-back weg. Weißt du noch, als Leute dachten, Cam Johnson wird der beste Spieler, der bei dieser Deadline getradet wird?
Ja, stimmt. Man war so ein bisschen so desillusioniert vorher, so, oh, passiert eh nichts. Ne? Jimmy Butler zieht sich so ewig hin und Second Apron und es passiert nichts mehr, ja.
Ja, die Leute haben diesen Apron als Schreckgespenst wahrgenommen.
Jetzt muss man einfach nur ein bisschen kreativ werden. Oder halt.
Und dabei Ideen ist haben. Matt Ishbia noch nicht mal eingestiegen in die ganze Verlosung.
Ja.
Wobei ist er schon, er hat ja schon Nick Richards geholt.
Ja, stimmt.
Double-Double-Maschine.
So, was da noch passiert. Es ist geil, es sind jetzt nur noch ein paar Tage, ne? Der Donnerstag kommt schnell.
Ja. Ich tippe mal darauf, dass wir uns diese Woche nochmal austauschen.
Auch. Geil wäre natürlich, wenn es einfach fast nichts mehr passiert. Ich glaube nicht dran, aber wenn es einfach so. Jimmy Butler wird auf einmal mit Pat Riley am South Beach Händchen haltend gesehen und ne, Schirmchen-Drink schlürfend und alles ist wieder gut und er verlängert auf 10 Jahre.
Ja, klar. Davon gehe ich auch aus.
Bradley Beal startet wieder und legt 30 im Schnitt auf, verteidigt alles weg, was so da ist und auch sonst passiert einfach nichts mehr. Alle sind glücklich und zufrieden und bekommen eine Teilnehmermedaille.
Meinst du, Bradley Beal hat ein Tattoo von seiner No-Trade-Klausel?
Wahrscheinlich ganz groß.
Oder sein Agent hat ein Tattoo von der No-Trade-Klausel von Bradley Beal.
Das ist echt die...
Ich würde das machen. Das ist so legendär.
Ja, diese No-Trade-Klausel. Geniestreich. Ja, wir schauen einfach mal, würde ich sagen. Wir sind durch damit fürs Erste. Und jetzt schauen wir mal, was noch passiert. Wir werden uns auf jeden Fall melden nochmal diese Woche.
Genau. Und wer definitiv alles in dieser Woche hören möchte, sollte das bei
Patreon
tun.
Denn unter patreon.com/korpigerpodcast, jetzt kann ich es nicht mehr, /korpigerpodcast und korpiger mit
A-E.
Korrekt. Dort bekommt ihr extra Content. Da haben wir gestern schon ganz kurz über den Doncic Trade gesprochen, haben so unsere ersten wilden Gedanken geäußert, unseren ersten Dampf abgelassen. Und dort werden wir uns auch diese Woche nochmal melden. Wir werden uns auch hier nochmal melden. Aber wenn ihr wirklich alles hören wollt, schaut gerne mal bei Patreon vorbei. Vielen Dank an alle, die uns dort schon mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Die bekommen den extra Content. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören jetzt. Wenn euch das hier reicht, natürlich auch verständlich ist, dann könnt ihr uns einfach abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, funktioniert alles. Ihr könnt uns folgen auf X, ihr könnt uns folgen auf Instagram. Und das war's eigentlich jetzt, oder? Habe ich noch irgendwas vergessen?
Ich glaube, das war's.
Wenn du glaubst, das war's, dann glaube ich auch, das war's. Und zweimal glauben ergibt einmal Wissen. Deswegen.
Ist das der Kreis des Vertrauens, von dem Nico Harrison gesprochen
hat? Ja, ich glaube sehr, genau. Jason, was glaubst du? Oh, ja, ich glaube auch. Okay, gut, passt.
Gut,
wir machen das. Ja. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und dann bis die Tage hoffentlich. Wir melden uns spontan, ne?
Schwöre.
Wenn was passiert. Reingehauen.
Reingehauen.